Verbrechen und Kriminalität. Diese Themen faszinieren die Menschheit seit Anbeginn der Zeit. Wir wollen zusammen die Wissenschaft hinter dem Verbrechen, seine Aufklärung und Bekämpfung erkunden. Taucht ein in die Welt der Kriminologie und Kriminalistik. Mit Tatwort, dem Podcast über die Lehre des Verbrechens.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Tatwort, dem Podcast über die Lehre des Verbrechens. Mein Name ist Tobi, ich bin Polizeioberkommissar und in diesem Podcast will ich mit euch in die Welt der Kriminologie und Kriminalistik eintauchen. Wir erkunden hier also zusammen die Lehre des Verbrechens, aber auch die Lehre der Verbrechensaufklärung und Verbrechensbekämpfung. Dieser Podcast wird offiziell unterstützt vom Bund Deutscher Kriminalbeamter. Und heute habe ich mir mal einen Gast eingeladen, der eigentlich in der Welt von Polizei, Rettungsdienst oder generell Einsatzkräften zu Hause ist, obwohl er selber weder Rettungskraft noch Polizeibediensteter noch, was gibt's da noch, THW oder was auch immer du da noch alles begleitest, der da eigentlich in dem Sinne nicht dazugehört, aber trotzdem mittendrin ist und eigentlich mittlerweile schon fast ein Teil davon ist, wenn man sich so seinen Social-Media-Auftritt anguckt. Herzlich willkommen, Jan Omen oder aka
Feuerreport. Moin, hi.
Hi Jan, schön, dass du den Weg hier hingefunden hast und ja, da sind wir eigentlich auch schon mitten im Thema. Herzlich willkommen also hier in dem Polizei-Podcast. Was treibt dich hier hin? Was macht dich jetzt so, ich würde fast schon sagen, wertvoll für die Polizei oder zumindest für alle, die mal so einen Blick in die Polizei oder auch in die Arbeit von anderen Einsatzkräften bekommen wollen?
Ja, du bist ja schuld, dass ich hier bin, ne? Genau, ich mache seit Jahren, begleite ich Feuerwehr, Polizei, Zoll, alle möglichen Blaulichtorganisationen im Einsatz, fotografiere die Einsätze und zeige so deren Alltag.
Ja, wie kommt man zu sowas? Also klar, wahrscheinlich wirst du immer schon gerne fotografiert haben, ne? Und wie kommt man aber dazu, dann Polizei und Rettungskräfte zu fotografieren? Weil wenn man sich jetzt so deinen Instagram-Auftritt anguckt, wo du ja hauptsächlich aktiv bist, wenn man es nochmal gerade währenddessen man sich das anhört, nachgucken möchte, ne? Feuerreport, du hast es am Anfang schon gesagt, sind auch wirklich richtig geile Bilder und vor allen Dingen sind die immer richtig nah dran, also von mittendrin. Da muss man ja auch irgendwie mal hinkommen, ne?
Ja, habe ich mir über viele Jahre hinweg hochgearbeitet, habe ich mich da quasi und hat alles angefangen in meinen Kindesjahren quasi, da habe ich irgendwann eine Kamera bekommen, habe dann bei mir im Ort quasi Feuerwehr fotografiert, einfach weil ich Spaß dran hatte, habe das dann ein paar Jahre gemacht und habe dann irgendwann einen Kollegen kennengelernt, der das Blaulichtgeschäft quasi Vollzeit betrieben hat als Journalist und bin dann da mit reingerutscht und seitdem, also seit 2018 ungefähr mache ich das jetzt nebenbei.
Machst du das denn mittlerweile dann auch hauptberuflich? Also ist das dein Hauptberuf oder generierst du damit überhaupt irgendein Einkommen oder so?
Ich mache das nebenbei. Ich bin eigentlich in der medizinischen Branche unterwegs. Also ich arbeite im Krankenhaus in einer großen Notaufnahme und mache das nebenbei quasi in der Freizeit oder in den freien Tagen, die ich habe oder neben den Diensten. Irgendwann, wann es halt passt, bin ich dann bei so Einsätzen unterwegs.
Cool. Dann bist du ja doch Teil der Blaulichtfamilie eigentlich, ne?
Ein bisschen, ja.
Und auch sehr cool, also generell diese ganze Branche, ne, ist ja auch sehr cool und vor allen Dingen hat man dann ja auch irgendwie so ein bisschen die Nähe zu dieser ganzen Thematik, kann vielleicht auch einige Sachen nochmal ein bisschen besser bewerten für sich und vielleicht dann auch, wobei das Gespür bekommt man wahrscheinlich auch, wenn man da fast jeden Tag dann mit unterwegs ist, wo es dann jetzt gerade passt, vielleicht mal ein bisschen näher ranzugehen oder wo es vielleicht dann auch mal gar nicht so schlecht ist, wenn man doch mal 2-3 Schritte zurück macht oder vielleicht von Weitem mit Teleobjektiv dann das Ganze beobachtet.
Ja, das hat man schmerzlich erfahren, sage ich mal. Gab am Anfang natürlich immer wieder Probleme, weil man natürlich nicht wusste, wo man stehen darf und wo nicht, ne? Also das muss man ja auch erstmal reinkommen. Aber im Laufe der Zeit hat man ein gutes Gespür davon oder hat man ein gutes Gespür entwickelt und weiß, wo man stehen kann, wo nicht. Oder an welchem Punkt man sich lieber entfernen sollte und an welchem Punkt man auch dann an die andere Stelle herantreten darf, ne? Gerade bei Polizeilagen ist das ja wichtig, da einen gewissen Abstand zu wahren oder zumindest dann erst zu kommen, wenn es dann auch für alle passt.
Ja klar, vor allen Dingen auch für die eigene Sicherheit, ne?
Ja.
Wie kam das Ganze denn dann so an? Also seit wann machst du das jetzt?
Seit 2018.
2018. Und wie kam das Ganze dann bei den Einsatzkräften, die du dann da versucht hast, sag ich mal, zu fotografieren am Anfang an? Weil man muss ja sagen, also auch aus eigener Erfahrung, viele Einsatzkräfte sind, ich nenne es jetzt mal ein bisschen euphemistisch, etwas kamerascheu, gerade was so Einsatzlagen angeht. Auch wenn man natürlich sagen muss, dass heutzutage ja fast jeder, der auch eben leider nicht professionell fotografiert oder irgendwas begleitet und auch versucht, dann da angemessen zu reagieren, irgendwie eine Kamera oder beziehungsweise ein Handy in der Hand hat, alles mitfilmt, alles mitfotografiert und oft kann man tatsächlich auch gar nicht so viel dagegen machen. die meisten werden das wahrscheinlich am Anfang nicht ganz so cool gefunden haben, wenn da einer steht und alles mitfotografieren möchte, oder?
Ja, man muss halt sagen, die Presse gibt es halt natürlich schon immer und Blaulichtreporter gab es ja auch schon immer. Das hat sich aber im Laufe der Zeit auch gewandelt, dieses Bild. Also wo ich angefangen habe, war es schon an manchen Stellen schwierig und ist auch jetzt an manchen Stellen immer noch schwierig, ne? Gerade in Städten, wo ich nicht so häufig unterwegs bin. Aber grundsätzlich würde ich mal vorsichtig sagen, dass da relativ schnell bergauf ging mit der allgemeinen Stimmung gegenüber mir. Jetzt habe ich in meinem Bereich, also dem Rheinland und Düsseldorf, Neuss und sowas, habe ich ein gutes Standing quasi und würde ich nicht sagen, ich darf machen, was ich will, aber ich habe da schon sehr, sehr viel Freiheiten und ja, genau.
Das heißt, da ist schon eine gewisse Akzeptanz vorhanden und ja, man kennt dich da auch schon von den Einsatzkräften her.
Und viele freuen sich auch, dass ich da bin, ne? Weil so können die den Angehörigen und die Freunde mal zeigen, was sie so leisten. Ne? Also.
Das stimmt natürlich auch. Ne? Also sieht natürlich auch immer schlecht aus, wenn dann die Polizeibeamten selber da irgendwie Handy rausholen und anfangen Selfies zu machen, weil sie gerade besonders cool aussehen in der Uniform. Ja. Und genau da kommst du ja dann ins Spiel. Ne? Ja. Du lässt es dann auch natürlich richtig cool aussehen.
Ja. Nicht offiziell, aber ich mach's natürlich.
Ja, also automatisch machst du es ja, ne? Genau, ja, wenn du deine Arbeit machst quasi. Ja, ich muss schon sagen, also aufmerksam geworden auf dich bin ich da auch schon vor ein paar Jahren, weil du da einfach auch, wir hatten gerade ja auch schon mal ein bisschen drüber gequatscht im Vorgespräch, du bist aktuell in dieser Branche der Blaulichtreporter schon der Größte, also auf jeden Fall, was so die Zahlen angeht auf Instagram. Du machst das auch schon richtig professionell mittlerweile, also das sind Hammerfotos und du wirst ja dann tatsächlich auch mittlerweile mal von offizieller Seite auch angefragt, ne? Ich habe es jetzt das letzte Mal gesehen, also wer auch bei mir auf Instagram mal ein bisschen schaut, der wird sehen, dass jetzt im April, jetzt ist die Frage, wann diese Folge hier erscheint und die Leute, oder wann die Leute das sich hier anhören, aber im April 2025, irgendwann, da war die Vereidigung, die große, in der Lanxess Arena in Köln und ich war da auch vor Ort. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal an meine Studierenden, die mich da eingeladen haben, was wirklich eine richtig geile Erfahrung war, weil die letzte davor, die ich besucht habe, war meine eigene.
Das war meine erste.
Ja, guck mal, es war deine erste, meine zweite auch erst, obwohl ich seit über 10 Jahren bei der Polizei bin. Und man muss schon sagen, das ist ein geiles Erlebnis und eine riesengroße Veranstaltung, ne? Und du durftest da auch offiziell tätig werden diesmal.
Ja, in den meisten Fällen muss ich sagen, frage ich allerdings die Behörden an. In dem Fall war es so ein Mischding, würde ich sagen, also mit dem LAFP in Selm.
Hab auch meine Dienststelle übrigens.
Habe ich einen guten Draht. Ja. Und mit denen stehe ich im Austausch quasi, immer wenn die irgendwas Spannendes haben. Jetzt letztes Jahr war dieses Copcamp das erste Mal. Mhm. Da war ich auch als Fotograf mit dabei und habe das dann medial quasi für die begleitet. Und mein Ziel war es ja immer, meine Vereidigung mitzumachen. Die letzten Jahre habe ich es immer verpasst, verpennt, vergessen, was auch immer. Ich habe es nicht mitbekommen. Und dieses Jahr war dann Gott sei Dank endlich mal das Jahr, wo ich mit dabei sein durfte und dann auch direkt quasi für das LAFP die Social-Media-Fotos gemacht habe.
Ja, total cool, was dabei auch herausgekommen ist. Also wenn man jetzt auf Polizei-NRW-Karriere schaut, da findet man natürlich auch viele Fotos, die du dann gemacht hast tatsächlich und die auch richtig gut und professionell aussehen. Auf deiner eigenen Seite findet man davon auch ein paar Fotos oder hast du die quasi nur zur Verfügung gestellt dann für das Social-Media von Polizei-NRW-Karriere?
Nee, die sind auch bei mir auf der Seite. Wir haben einen Collab-Beitrag gemacht. Mhm. Aber ich poste die irgendwann immer mal wieder zwischendurch mal irgendwelche coolen Fotos, ne? Also ich mache ja meistens dann immer eine Story von dem Tag und genau, also.
Was hast du sonst noch so offiziell irgendwie an Veranstaltungen, muss ja jetzt nicht unbedingt Polizei gewesen sein, begleitet oder von wem bekommst du sonst noch irgendwelche Anfragen?
Also ich würde gerne lieber öfters mal Anfragen bekommen, aber meistens frage ich halt an. Es ist relativ unspezifisch, muss ich sagen. Also ich bin schon Rettungshubschrauber mitgeflogen, mit der Bergwacht in den Bergen gehangen habe ich mit denen, mit der Feuerwehr bin ich mitgefahren, Rettungsdienst habe ich mitgemacht, mit der Polizei bin ich schon mitgefahren, also jetzt gestern war ich noch beim Zoll, mit dem bin ich mitgefahren, also über die Jahre und über die Monate hinweg quasi sammle ich mir immer mehr Kontakte und kann überall mehr mitfahren.
Dann hast du wahrscheinlich schon insgesamt mehr dienstliche Erlebnisse gehabt als ich.
Da würde ich jetzt nicht sagen, aber wenn die Kamera dabei ist, ist es ja meistens recht ruhig. Auch gestern beim Zoll haben wir nicht ein Gramm Droge gefunden.
Ja.
Wir haben nur ein paar Shisha-Bars halt hochgenommen, aber
das ist, man könnte jetzt sagen, das ist ein merkwürdiges Phänomen. Vielleicht setzt man die Presse dann auch immer in die Streifenwagen, die möglichst weit weg von der Action sind, ne? Ja. Wer weiß.
Aber vielleicht sollte man die Presse mal in den Bereichen einsetzen, wo Hotspots sind. Vielleicht ist es dann mal ruhig.
Ja, genau. Das könnte eigentlich sein. Das könnte eigentlich die perfekte Präventionsmaßnahme sein.
Ja, eigentlich schon, ja. Ich mache das, also.
Glaube ich. Ja, also wie gesagt, wenn man sich das jetzt mal so anguckt, alles was so auf deinem Kanal dann ist, da sieht man aber, dass das wirklich eine extreme Bandbreite mittlerweile auch hat und merkst du auch selber, wie krass das dann ankommt, weil ich meine, müssen wir uns nichts vormachen, alles wo irgendwie Polizei oder Blaulicht generell zu sehen ist, ne, auch Rettungsdienst oder sowas, das ist ja was gerade auf Social Media eigentlich auch recht gut funktioniert. Viele wollen sich das angucken, ist natürlich hier und da dann oft so, dass es irgendwelche Amateurvideos sind, so ein bisschen effektheischerisch auch und bei dir geht es dann natürlich ein bisschen in eine andere Richtung. Aber merkst du, wie krass dieses ganze Blaulichtmilieu dann auch ankommt?
Ja, also ich merke schon, dass Blaulichteinsätze schon super viel Reichweite generieren. Ne? Also irgendwie, wenn ein spektakulärer SEK-Zugriff war, das erreicht super viele Menschen direkt. Das merkt man auch super, dass die Leute das interessiert. Wenn ich dann aber allerdings irgendwie so ein Feuer vom PKW-Brand poste, das interessiert halt nicht so viele, ne? Mhm. Weil das ist eine super kleine Reichweite. Aber so generell würde ich schon sagen, dass das Blaulicht-Business schon sehr viele Leute erreicht und das merkt man ja auch auf der Straße, ne? Alle filmen es immer und alle gucken hin, alle halten drauf. Also das Interesse ist auf jeden Fall da.
Du hast jetzt gesagt, dass sehr häufig du natürlich jetzt auch an jemanden rantrittst, um das machen zu können. Aber wenn man jetzt an dich mal herantreten wollen würde, um jetzt zum Beispiel auch mal irgendwelche Fotos, sei es jetzt im Polizeibereich oder im Rettungsdienstbereich oder andere Einsatzkräfte oder sowas, wenn man da jetzt mal professionelle Fotos machen wollen würde, könnte man da auch einfach an dich herantreten, Kontakt suchen und dann bist du da auch bereit, irgendwas zu machen, oder?
Tendenziell würde ich schon sagen, ja, auf jeden Fall. Also lieber einmal zu viel melden als zu wenig. Ich mache allerdings fast ausschließlich Reportagen. Also da habe ich halt am meisten Spaß dran. Ich bin jetzt nicht der Fotograf, der, weiß ich nicht, wenn 50-jähriges Dienstjubiläum vom Dieter stattfindet, dass ich das unbedingt fotografieren muss im Westerwald. Ist halt ja nicht so mein Ding. Aber also mitfahren würde ich immer überall gerne, ist auch egal wo. Da komme ich überall hin und begleite eure Einsätze dann quasi.
Cool. Aber hauptsächlich bist du so in NRW tätig, ne?
Ja, also überwiegend. Also gerade so Ad-Hoc-Einsätze auf jeden Fall. Demos und irgendwelche Reportagen mache ich überall. Ich fahre zum Beispiel am 1. Mai nach Paris zu den großen Demos.
Okay.
Ist natürlich jetzt nicht so NRW, ne?
Nee, klar, aber da wirst du auf jeden Fall einige recht eindrucksvolle Bilder bekommen, ne? Wobei man auch sagen muss, Paris ist ja jetzt auch nicht viel weiter weg als Berlin beispielsweise, ne?
Wenn ja, gut, das stimmt allerdings,
oder
ja.
So.
Ja, das stimmt, ja.
Aber das wird natürlich ein bisschen, also ich glaube, da geht es schon ein bisschen anders
ab. Ich glaube
auch.
Waldbrände 2023 in Griechenland war ich.
Ah, krass. Okay.
Ja, also ich würde sagen, überall da, wo es spannend sein könnte und ich hinkomme, dann komme ich hin. Also.
Bist ja schon ein bisschen rumgekommen, auf jeden Fall.
Ja.
Wenn du jetzt oder wenn irgendjemand an dich rantreten würde und würde sagen, boah, sowas möchte ich auch mal gerne machen. Ich fotografiere gerne oder ich fühle mich wohl mit der Kamera in der Hand. Was würdest du den Leuten raten, wie die denn auch in diese Branche reinrutschen könnten oder wie die einfach mal anfangen sollten?
Boah, schwierig. Also ich glaube, der Weg über das Einsatzfahrzeuge fotografieren, es gibt ja viele Einsatzfahrtenfilme und so. Ich glaube, davon versuchen es viele, aber man muss halt auch sagen, dass es auch mittlerweile wirklich schwierig geworden ist. Durch die Digitalisierung und so, man kriegt nicht mehr so viel mit wie früher.
Weiß ich nicht, was das ist. Ich arbeite in einer deutschen Behörde.
Schön wäre es, wenn alle deutschen Behörden das mit Digitalisierung nicht so ernst nehmen wie aktuell, ne? Aber sagen wir mal so, die Kontakte zu knüpfen, die man früher leichter knüpfen konnte, durch die Umstellung der ganzen Technik und so, ist, glaube ich, jetzt super schwierig. Also man muss sich da schon echt reinhängen, um da nochmal richtig Kontakt halt aufzubauen. Jetzt gibt es halt viele Leute, die Bescheid sagen und ich baue mein Netzwerk halt immer weiter aus. Aber ich glaube, wenn man jetzt anfangen wollen würde und sich selbstständig machen würde, ohne eine große Agentur dahinter, ist, glaube ich, wirklich, wirklich schwierig. Also.
Ja, also weil da auch schon so ein bisschen die Kuchenstückchen verteilt sind, meinst du, in der Branche?
Ja, man kann schon sagen, dass alle Bereiche schon in Fotografen eingeteilt sind. Also mir gehört so das Rheinland, würde ich vorsichtig sagen. Ein Kollege Justin zum Beispiel, so das Ruhrgebiet. Berlin gehört auch Fotografen, Hamburg auch. Das ist alles so schon viel aufgeteilt. Aber es gibt halt auch Agenturen, die da, also gerade fernsehmäßig unterwegs sind, wo man sich halt einklinken kann. Da gibt es auch immer Stellenangebote, sage ich mal, wo man dann im Blaulichtbereich als Journalist tätig werden kann. Aber grundsätzlich würde ich sagen, es ist schon schwierig. Also.
Ist das denn so umkämpft? Also gibt es da jetzt zum Beispiel da, wo du unterwegs bist, auch wenn du sagst, du bist da jetzt hauptsächlich unterwegs und du hast schon gute Kontakte, gibt es da denn regelmäßig Leute, die das versuchen, da reinzukommen, die dich dann da auch irgendwie treffen, sag ich mal, am gleichen Einsatzort und versuchen dir die guten Bilder abzuluxen? Oder gibt es da gar nicht so viele, die das überhaupt erstmal versuchen da?
Im Rheinland hält sich Gott sei Dank in Grenzen. Also mein Kollege, den ich da, über den ich da reingerutscht bin, der macht das natürlich noch hauptberuflich. Den lasse ich auch immer den Vortritt, weil ich das ja eben nur nebenbei mache. Aber es kommt, sagen wir mal, also für einen Zimmerbrand kommt keiner aus einer anderen Stadt nach Düsseldorf, aber wenn eine größere Geschichte dahinter steckt, dann kommen sie halt schon alle um die Ecke. Man muss da aber sagen, umso schneller man ist, umso bessere Bilder hat man ja meistens.
Ja.
Und es ist, also sagen wir mal so, es probieren viele, aber es hält sich echt Gott sei Dank in Grenzen. Also was ist Gott sei Dank, also ist ja, jeder darf ja machen, was er will, aber ich fahre jetzt auch zum Beispiel nicht für ein Feuer nach Solingen oder Duisburg oder so, ne?
Ja.
Also das ist ein ganz großes Feuer dann schon, aber...
ja, was auch ein bisschen länger vielleicht geht, ne?
Ja, genau.
Also, im schlimmsten Fall leider, ja. Aber klar. Wie kommst du denn dann in die Informationen ran? Du sagst, wenn du es überhaupt sagen darfst, ne? Oder muss man seine Informanten schützen? Ich weiß es nicht. Aber wenn du schon sagst, man muss da möglichst schnell natürlich sein, um auch die besten und vielleicht exklusivsten Fotos zu bekommen, steht man dann einfach oder sitzt man einfach zu Hause und guckt die ganze Zeit Nachrichten und wenn irgendwo irgendwas aufploppt oder wenn man irgendwo von irgendwem was hört, direkt ins Auto springen und hinfahren?
Ja, meistens machen wir die Nachrichten, deswegen, wenn wir sie gucken würden, wäre es schlecht, weil dann wäre die Konkurrenz schneller.
Auch wieder wahr, ja, gutes Argument.
Aber es ist meistens immer so Puzzlearbeit, würde ich sagen. Also wie früher mit Hören, mit Lesen, das geht alles gar nicht mehr, weil es ist das falsche Zeitalter für.
Muss man sagen, ne, früher, als es den Digitalfunk noch nicht gab, da konnte man einfach beim Analogfunk mit einem Radio, vielleicht wenn man ein bisschen dran gewerkelt hat, auch den Polizeifunk auf der gleichen Frequenz mithören. Das haben auch viele Journalisten ja so gemacht, ne?
Ja. Das geht alles leider nicht mehr. Jetzt ist das irgendwie so viel Puzzlearbeit, irgendwie Hubschrauber ist gestartet, dann guckt man, wo der Hubschrauber hinfliegt, dann schreibt vielleicht die Sabine bei Facebook, warum kreist über mir der Hubschrauber, dann schreibt der Guido in den Kommentaren, bei mir vor der Haustür stehen auch viele Streifenwagen. So, dann kann man mal irgendwie die Leitstelle anrufen, fragen, was da los ist. Also die Polizeileitstelle zum Beispiel. Die gibt dann auch meistens Auskunft, zumindest in dem Rahmen, wo es okay ist.
Ja.
Oder es gibt Einsatzkräfte, die mir Bescheid sagen, wir fahren gerade zum Zimmerbrand in die und die Straße. Ich weiß aber noch nicht mehr, dann fahre ich halt los. In den meisten Fällen ist halt nichts, aber...
man kennt
ja, eben.
Rauchentwicklung, ja, aber...
Genau.
Ja.
Das ist doch nur der Grill auf dem Balkon oder irgendwie sowas.
Ja,
ne?
Ja.
Also deswegen, es gibt viele Möglichkeiten, irgendwas mitzubekommen. Es gibt auch Leitstellen, die verschicken halt offizielle Infos. Zum Beispiel Köln und der Rhein-Erft-Kreis da recht fortschrittlich. Die schicken dann quasi bei bestätigten Einsatzlagen oder bei größeren Sachen schicken die eine Presse-SMS raus.
Ah krass, okay, das wusste ich auch gar nicht.
Ja, kommt dann ganz offiziell von der Leitstelle. Irgendwie Randalierer an der und der Straße, SEK angefordert, Presseanlaufstelle, dann die und die Straße. Dann trifft man sich mit dem Pressesprecher da und geht dann zusammen meistens irgendwie in einen Bereich, wo es nicht gefährlich ist für die Presse, aber trotzdem meistens so nah ran, dass man irgendwas sehen kann. Genau.
Klar. Ergibt ja auch Sinn, ne? Weil man dann die Person vielleicht nicht irgendwie da chaotisch hat rumlaufen lassen, sondern man kann die Person vielleicht auch ein bisschen kontrollieren oder kann die so ein bisschen dahin steuern, wo man sie auch haben möchte, ja. Wo sie aus der Gefahrenzone raus sind und trotzdem natürlich auch berichten können, weil das ist natürlich auch, muss man sagen, das gute Recht von der Presse, dass die möglichst uneingeschränkt, solange sie selber jetzt natürlich die Einsatzlagen nicht in irgendeiner Weise behindern, da auch berichten können.
Manchmal sind die Absperrungen ein bisschen komisch gelegt, aber irgendwie jetzt war die Tage noch ein SEK-Einsatz, ein relativ großer. Das war eine Lagerhalle, die gestürmt hatten. Auch mit Survivor, also wirklich spektakulär. Ja,
wo die reingefahren
ja,
sind.
Ja, also wirklich super spektakulär. Und da wusste ich auch nur, dass das SEK da und da steht. Da hat mir halt einer Bescheid gesagt. Auch keine Einsatzkraft, das war einfach ein Zivilist quasi. Er hat gesagt, hier steht so ein Panzerwagen von der Polizei, was ist denn da los? Ja, und dann bin ich da hingefahren und habe von, also der hat mir halt morgens direkt Bescheid gesagt, irgendwie so um 6 Uhr oder so, die typische Zugriffszeit halt. Und dann bin ich da hingefahren, dann stand ich bis 15:30 da, nichts passierte. Ich habe immer gedacht, irgendwas muss ja irgendwann mal passieren. Also entweder fahren sie zurück nach Hause zur Wache oder zum Zugesobjekt. Ja, und dann, 15:30 oder so, ging es dann los. Sind sie rausgefahren, bin ich hinterhergefahren. Dann sind sie mit dem Survivor an das Tor gerast.
Ach so, ach, da war das noch gar nicht passiert, sondern der stand da einfach nur an der Straße.
Ja, okay. Ja, genau. Also der stand da in der Ecke.
Dachte, da war der schon da reingefahren.
Nee.
Okay.
Der stand auf der Feuerwache halt da. Und stand halt in Bereitstellung, wie das dann halt so ist. Ja, und dann stand ich da auch vor der Feuerwache und hab gewartet, bis sie rauskommen und dann bin ich halt hinterher gedüst.
Witzig.
Ja, das Gute ist, wir fahren ja ohne Blaulicht dann.
Ja, ja.
Deswegen kam ich hinterher, wenn es anders gelaufen wäre, dann nicht. So, und dann sind sie irgendwann rechts abgebogen. Der Survivor da durchs Tor gebrettert, SEK-Beamte rein. MEK stand schon auf der Straße verteilt, haben halt abgesichert. Ja, und dann stand ich da quasi mittendrin auf der Straße und hab dann den Zugriff beobachtet. Und dann durfte die Presse halt nicht nach vorne. Also mein Kollege Joss und ich waren halt da. Und dann durfte die Presse nicht nach vorne, aber der Herr Ellmann, der durfte halt noch fleißig weiter anliefern. da muss man halt auch sagen, ist irgendwie dann schwierig halt irgendwie das zu argumentieren. Ne? Ich halte mich da meistens zurück, weil die, muss man ja sagen, am Ende ist die Polizei am längeren Hebel, ist egal wie viel ich da diskutiere, dann wird es halt am Ende Tatort oder Gefahrenbereich oder was auch immer. Deswegen hoffe ich da auf ein vernünftiges Gespräch am Ende und in der Regel klappt es auch ganz gut.
Also, wer weiß, ob der DHL-Mann nicht ein konspirativer MEK-Beamter war, ne?
Würde ich jetzt, glaube ich, nicht so sagen, aber auszuschließen wäre es nicht.
Weiß man ja nicht.
Ja, ne? Das stimmt, ja.
Ja klar, aber kann ich verstehen. Wobei ich auch sagen muss, also zum Beispiel in der Behörde, wo ich als erstes gearbeitet habe, auch ein paar Jahre lang, da hatten wir tatsächlich auch sowohl die positiven als auch die negativen Erfahrungen mit der Presse, weil war eine kleine Landratsbehörde und da gibt es natürlich auch nicht so viele Pressemitarbeiter. Das heißt, nach 2, 3 Einsätzen kennt man die, die da hinkommen und da kommt auch kein anderer von so weit weg dann hin. Und da waren welche dabei, die sind sofort zu einem hingekommen, aus sicherer Entfernung, sage ich jetzt mal, haben die dann gefragt, was ist hier los, wo kann ich mich hinstellen, kann ich da irgendwie Fotos machen oder sonst was. Man hat mit denen super zusammengearbeitet und das war auch für uns angenehm, weil die halt auch genau das gemacht haben, was wir gesagt haben, weil manchmal kann man es ja auch nicht so richtig einschätzen, wo jetzt noch Gefahr ist.
Ich würde sagen, also vieles weiß ich auch einfach nicht.
Ja, genau.
Also wenn das jetzt irgendeine Lage ist halt, dann bin ich ja nicht so angewiesen wie die Einsatzkräfte, ja, sondern weiß auch viele Sachen nicht, wenn jetzt da der Randalierer doch irgendwie sich droht, in die Luft zu springen. Ne?
Ja.
Dann muss die Polizei mir ja nicht sagen, wenn man droht, in die Luft zu springen, was geht mich erstmal nichts an, sondern die sagen, das ist Gefahrenbereich, dann habe ich mich daran zu halten in der Regel. Ne?
Ja. Also. Und ich meine, manchmal wissen die Einsatzkräfte auch noch gar nicht so viel. Ne? Wenn die selber erst da hinkommen und erstmal vielleicht Aufklärung betreiben, Informationen sammeln, dann können die natürlich auch noch gar nicht sagen, ist da jetzt große Gefahr oder ist da keine Gefahr. Also mal, wenn ein Verkehrsunfall schon passiert ist, dann wird davon wahrscheinlich nicht mehr so eine große Gefahr abgehen, wenn da jetzt alles abgesperrt ist und Verkehrsmaßnahmen schon eingeleitet sind. Aber dann geht es natürlich trotzdem darum, ob es da vielleicht Bereiche gibt, die nicht ganz so angemessen sind zu fotografieren. Und grundsätzlich ist es natürlich, oder obliegt das auch wieder dem einzelnen auch Pressemitarbeiter, der dann sagt, okay, ich fotografiere jetzt vielleicht die schwerverletzte Person, die da gerade wiederbelebt wird oder sowas. Oder ich mache das nicht. Oder ich fotografiere die, aber verfremde die oder zensiere die oder sowas. Ne? Das kann man natürlich auch nicht immer so hundertprozentig sagen als Einsatzkraft, außer man kennt die Leute.
Ja.
Und wenn das jetzt so ist wie bei dir, dass man dir schon vertraut, das muss man sich natürlich auch erstmal erarbeiten, dieses Standing. Aber das zeigt dann natürlich, ob man gute und seriöse Arbeit macht oder nicht. Ne? Und einige machen es offensichtlich nicht. Wie gesagt, einer, der war auch dabei bei uns, der ist immer da hingekommen, der hat auch gar nicht mit uns geredet, weil wir dem irgendwie 2, 3 Mal gesagt haben, dass er jetzt auch mal Abstand halten soll und vielleicht bei einem Randalierer nicht direkt neben uns stehen soll, wenn wir gerade mit dem diskutieren. Fand der irgendwie doof. Und jedes Mal, wenn er da hingekommen ist, hat er uns komplett ignoriert, ist einfach da rangegangen, hat sich aber auch nicht getraut, so nah ranzugehen, dass er uns jetzt stresst, weil er wusste, was dann wahrscheinlich passiert. Ne? Aber das ist ja gar nicht das, was wir auch wollen als Einsatzkraft, sondern diese Zusammenarbeit ist ja das Beste, was man machen kann, weil wir wollen den Leuten ja auch die Möglichkeit geben, da Bilder zu bekommen, weil, wie gesagt, das ist natürlich auch das gute Recht von jeder Presse, aber natürlich auch die schützen und natürlich auch uns schützen. Ne? Abgesehen davon, dass es natürlich immer einen Kasten kostet, wenn man irgendwo in der Presse auf der Titelseite landet. Ne?
Ja, man muss sagen, das ist auch oft das Hauptargument. Ne? Mich nicht, sonst muss ich kasten. Ja, wirklich, also super oft, wirklich.
Ja, also ich musste das tatsächlich noch nie machen, also noch nie einen Kasten geben oder sonst was.
Noch nicht.
Aber es kann man mal so sagen, dass das so, das sind jetzt interne Informationen, die man hier exklusiv bekommt im Podcast, aber tatsächlich gibt es oft so Traditionen. Mittlerweile ist es auch nicht immer nur, wenn man jetzt sagt, ein Kasten irgendwie Alkohol, aber dass man so eine Strichliste mit Getränken oder sowas hat, ne, es kann auch tatsächlich, und jetzt sage ich das nicht einfach nur so, sondern gibt auch heutzutage viele, die so ein bisschen auf ihre Fitness achten, ne, und dann nicht nur Alkohol trinken und Bierchen, sondern kann auch mal Apfelschorle oder eine Cola sein. Aber wenn man dann, weiß nicht, das erste Mal bestimmte Einsatzsituationen erlebt, dann muss man vielleicht mal ein paar Striche geben.
Ja, wo sich war die Feuerwehr, was das erste können. Feuer, ne?
Genau, Feuerwehr, also bei der Polizei geht das wirklich von, ich weiß noch, damals in der Ausbildung war das so, erste Einsatzfahrt mit Blaulicht, und Sirene, kannst du natürlich alles zu hundertfach irgendwie noch auseinanderdröseln. Erste Leiche, erste
Festnahme.
Genau, Festnahme, was auch immer. Also das kannst du wirklich unendlich weit machen und ich glaube, die Feuerwehr und auch beim Rettungsdienst wird es wahrscheinlich nicht ganz anders laufen. Ich weiß nicht, wie es im Krankenhaus ist, aber da wahrscheinlich eher weniger, weil einfach die Struktur ein bisschen anders ist. Ne?
Da eigentlich nicht, ja.
Ja. Wie lange arbeitest du eigentlich schon da im Krankenhaus oder im medizinischen Bereich, wenn ich fragen darf?
2015 habe ich die FSJ gemacht, 2016 dann die Ausbildung und seit 2019 eine Notaufnahme.
Hat dir also so gut gefallen, dass du dann direkt gesagt hast, okay.
Ja. Mehr oder weniger kam ich auch nicht mehr raus, ehrlicherweise. Also ich wollte nach der Schule, wollte ich einen FSJ im Rettungsdienst machen, dafür war ich aber zu jung. Dann wollte ich einen Rettungssanitäter machen. Da hat meine Mutter aber gesagt, nee, ist kein richtiger Beruf, weil das ist ja nur 3 Monate. Das hat die dann nicht verstanden. So, und dann habe ich ein FSJ im Krankenhaus gemacht, bin dann da reingerutscht. Und dann habe ich mir gedacht, ist nicht so schlimm, ich mache mal die Ausbildung. So, dann habe ich die 3 Jahre halt durchgezogen. Und dann habe ich mir gedacht am Ende, ja gut, jetzt habe ich die Ausbildung nicht umsonst gemacht. Jetzt kann ich mir auch die Notaufnahme mal angucken, weil ich ja eh Richtung Rettungsdienst Feuerwehr wollte. So, und jetzt hänge ich halt drinnen, ne?
Ja, also auch quasi Notfallmedizin, so ja, im weitesten Sinne. Aber das ist doch dann auch schon krass, oder? Ja, sag mal, man könnte jetzt sagen, oh, du begleitest viele Einsätze und da sind natürlich auch mal ein paar krassere Sachen, die man so sieht. Also selbst so ein Feuer oder sowas, finde ich immer. Ich meine, Feuer, muss man sagen, als Polizeibeamter hat man damit nicht so viel zu tun, außer vielleicht dokumentieren. Ich komme da hin, ich fange an, Fotos zu machen auch. Ne? Das gleiche wie du, sogar lustigerweise dann. Aber dann machen
wir
Fotos.
Ist auch nicht so, dass meine Fotos nicht mal in irgendwelchen Ermittlungsakten aufgetaucht sind.
Ja, also glaube ich gerne. Ne? Alles, was man kriegen kann, gerade bei einem Feuer, ist ja sehr wichtig, das auch über Zeit zu dokumentieren, damit man sehen kann, von wo nach wo breitet sich das aus, wo war vielleicht hinter der Brandherd. Gab es aufgrund der Intensität oder auch der Qualität des Feuers, gab es da vielleicht Brandbeschleuniger, was da irgendwo noch mit eine Rolle gespielt hat. Aber sowas kann schon irgendwie recht eindrucksvoll auch im negativen Sinne sein, finde ich, weil wenn man da so ein komplettes Wohnhaus hat, was da lichterloh brennt, da muss man gar nicht so nah dran sein und man spürt irgendwie die Hitze und man spürt auch so ein bisschen, also das klingt jetzt so pathetisch, aber so die Verzweiflung vielleicht. Eigentlich hier in Deutschland, Gott sei Dank, ist die Versorgung ja so gut, dass man weiß, man kriegt das irgendwann unter Kontrolle. Aber das kann schon mal auch mal ein bisschen dauern, ne? So ein paar Stunden oder ja, vielleicht auch mal so das Krasseste, was ich mal erlebt habe, waren mal irgendwie so 8 Stunden oder sowas. War da dann aber auch eine Lagerhalle, wo dann irgendwas gebrannt hat. Das ist ja schon krass, was man dann da teilweise zu sehen bekommt. Aber wenn du jetzt auch in der Notaufnahme dann da auch arbeitest, dann sieht man da wahrscheinlich auch noch deutlich krassere Sachen, wo man irgendwie dann auch viel näher dran ist, oder?
Aber da muss ich immer sagen, es ist irgendwie so, also was mich immer irgendwie, auch wenn ich im Rettungsdienst mitfahre oder so, was mich dann so die Gesamtumstände quasi, du kommst in eine fremde Wohnung rein, das kennst du alles nicht. Und dann ist halt die 50-jährige Reanimation, die Frau am Schreien. Im schlimmsten Fall irgendwie noch das Kind irgendwie im Kinderzimmer halt, ne? So, ich finde das immer schlimm. Im Krankenhaus ist das ja immer, es kommt ja zu mir. Wir wissen, dass es kommt.
Mhm.
Und es sind immer die gleichen Umgebungen. Es sind in den meisten Fällen immer die gleichen Leute, die auch da sind. So, was mich immer irgendwie so auf der Straße ist halt immer die, so auch die Gesamtumstände. Also ich bin in meinem geschützten Raum im Krankenhaus.
Ja.
Aber auf der Straße fehlt halt dieser Schutz in der Regel, ne? Also.
Es sind auch so kontrollierte Umstände irgendwie im Krankenhaus, ne? Da hat man ja eigentlich alles da und man hat im besten Fall vielleicht auch noch die Ärzte und das andere Personal schon direkt auf Abruf. Die können da direkt hin und meistens sind die Leute so da schon behandelt oder umsorgt, je nachdem, was sie natürlich haben, dass das angemessen ist. Wenn man da irgendwo hinkommt auf der Straße, dann ist es ja meistens irgendwie doch so eine chaotische Lage erstmal, wo man wieder ein bisschen Struktur und Ruhe reinbringen muss. Aber man weiß eben nicht, mit was genau, wenn man auch gar nicht weiß, was die haben, ne?
Ja, vor allem kommst du da ja an mit 2 Leuten im Zweifel.
Ja.
So, und dann bist du da erstmal für ein paar Minuten alleine, ne? Und ich kann mich noch an einen Dienst erinnern, und zwar irgendwann nachts bin ich Rettungsdienst mitgefahren, sind wir zum Verkehrsunfall alarmiert worden. Und dann war das irgendwie, das war so gegen 0 Uhr rum, strömender Regen, mitten auf der Autobahn. Tödlicher Verkehrsunfall am Ende. Ein T5, den habe ich noch gar nicht wahrgenommen, der lag da hinten ein paar hundert Meter weiter auf dem Dach und ein PKW war völlig zerstört. Da hieß es schon auf der Anfahrt, dass der in 2 Teile gerissen ist, so kaputt war. Der war am Ende gar nicht, aber das konnte man auch einfach nicht mehr erkennen.
Ja.
Der Fahrer war eingeklemmt, Beifahrer war auch noch drin, der war reanimationspflichtig. Dann stehst du da mitten auf der Autobahn, alles am Blinken und am Blitzen und stehst da mitten drin und musst halt irgendwie gucken, dass du die Leute da rausbekommst und das ist schon beeindruckend, ne? Und irgendwie nur mal zurück aufs Foto machen, dann zurückzukommen. Das halt auch fotografisch halt festzuhalten, das sind halt schon Bilder für die Ewigkeit, muss man sagen, und auch spektakuläre Fotos, auch halt ohne die Verletzten, das mache ich ja grundsätzlich nicht. Aber so die Emotionen und so, das kann man ja schon in vielen Gesichtern, gerade das Hochwasser im Ahrtal und so, da sind super viele Bilder entstanden, die also wirklich beeindruckend waren. Oder in Griechenland bei den Waldbränden, wo sie dann in kurzer Hose da stehen und gerade so irgendwie einen Schlauch irgendwie vom Fahrzeug bekommen. Und dann mit aller Kraft quasi da in den Wald reinlöschen mit so einem kleinen Schlauch und 50 Meter Flammen, egal wo du hinguckst. So, das sind halt Bilder, ne, die beeindruckend sind, ne? Und ja, das ist so ein bisschen das Ziel.
Das sind Jahrhundertbilder, ne?
Ja.
Also die zum einen natürlich einfangen, was da überhaupt passiert ist, also einfach so als Geschichtszeugnis, aber genau wie du sagst, auch die Emotionen. Also das ist ja nochmal was ganz anderes. Das ist irgendwie sowas viel Persönlicheres. Und ich finde das auch immer, dass es, also es gibt ja mittlerweile auch viele Kampagnen, ne, die dann auch so in die Richtung gehen, auch Mensch. Und dass man hier wirklich sowohl bei Polizei als auch Rettungsdienst, als auch Feuerwehr, auch im Krankenhaus, in der Pflege, dass man da halt überall Menschen stehen hat. Und die ja oft irgendwie so ein bisschen, ich will nicht sagen objektifiziert werden, aber das Menschliche wird denen schon manchmal so ein bisschen abgesprochen. Ne?
Die Uniform zählt am Ende.
Also, genau.
Also bei der Polizei noch ganz krass. Ne? Also da ist ja in der Diskussion ist ja der Mensch dahinter nichts mehr wert, so, ne? Wenn man es richtig drauf anlegt. Das ist ja dann nur die blöde Polizei und so, aber das ist halt nicht so. Also das ist auch so ein bisschen das Ziel. Ne? Also ich fotografiere ja viel Menschen und mache so heimlich Porträtaufnahmen und so, was ja auch oft leider eine ganze Sache ist rechtlich, aber ich bin da bis jetzt selten angeeckt, muss ich sagen.
Ja, wenn es so gut aussieht, wie es dann eben aussieht, dann freuen sich die meisten, hatten wir ja vorhin schon auch mal gesagt.
Ja, eben, ja.
Wahrscheinlich eher drüber, dass sie jetzt ein cooles Foto von sich mal haben.
Ja. Ist auch oft so. Also viele wollen halt nicht bei Instagram veröffentlicht werden oder so, das kann ich auch nachvollziehen. Ab einer gewissen Reichweite, ne? Irgendwie, wenn man dann plötzlich, wenn ich morgens um 6 wach wird, nach dem Nachtdienst, abends um 6 nach dem Nachtdienst wach wird und ich habe um 10 ein Bild gepostet, wo dann die Person zu sehen ist und dann weiß ich nicht, wie viele Nachrichten halt die Person bekommt, immer hier, du bist bei Feuerreport und so.
Mhm.
Ne, das kann ich schon nachvollziehen, dass man da so ein bisschen überwältigt ist, aber.
Klar. Wo du jetzt gerade Reichweite sagst, wo bist du denn aktuell bei Instagram?
Ich könnte mir vorstellen, heute noch die 99.000 zu knacken.
Ah, krass. Boah, das ist aber jetzt wirklich ganz knapp, ne, vor den 100.000.
Ja, die 98, 99, 100, das zieht sich momentan ein bisschen wie Kaugummi, aber...
Ja, das ist wieder so ein Ding, haben wir gerade auch schon ein bisschen drüber gesprochen, im Privaten, so dieser Algorithmus, ob man den jetzt mitnimmt oder nicht, ist ja immer auch so ein bisschen Zufallssache und Glückssache, ne? Bei dir hat sich das jetzt natürlich stetig entwickelt. Seit 2018 hast du auch die Instagram-Seite, ne? Das sind natürlich auch schon 7 Jahre, was natürlich einiges an Zeit ist. Aber hat sich das denn wirklich so konstant weiterentwickelt bei dir? Oder war das wirklich so, dass du auf einen Schlag dann plötzlich ganz viel Reichweite bekommen hast oder so?
Nee, das kam kontinuierlich, würde ich sagen. Also irgendwie ab einem gewissen Punkt, irgendwie so die 50.000 und so, da habe ich gar nicht mehr so richtig Erinnerungen dran. Irgendwie da habe ich den Eindruck, dass es relativ zügig Richtung 70.000 ging und so. Aber gerade der Anfang war halt schwierig, ne? Aber jetzt läuft es kontinuierlich bergauf auf jeden Fall. Mal schneller, mal langsamer. Aber irgendwann denke ich mir halt auch, irgendwann gibt es halt keine Leute mehr, die sich erreichen kann. Also irgendwie entweder folgen sie mir halt oder nicht.
Ja.
Weil das ist, also die Reichweite ist jetzt halt gerade in dieser Nische halt auch nicht unendlich. So wie bei, weiß ich nicht, Influencern oder so. Da kannst du ja immer irgendwelche Leute halt.
So Lifestyle, wenn es dann um Essen geht, jeder Mensch muss essen,
eben,
ne?
Ja,
also kannst du auch jeden erreichen. So.
Aber es ist halt nicht jeder, der Feuerwehr-Content sehen will, auch kein Polizei-Content. Irgendwann. Also bei 100.000 ist sicherlich nicht Schluss, aber irgendwann denke ich mir schon halt irgendwann muss man am Ende sein.
Ja, klar, irgendwo wird das bestimmt sein, wobei heutzutage habe ich oft das Gefühl, irgendwie so ein richtiges Limit gibt es da irgendwie nicht, ne? Wenn man sich jetzt einfach nur zum Beispiel den Louis anguckt, den Louis Teichmann, also aka 5-Sprechwunsch, den ich ja auch in den letzten Folgen mit drin hatte, der liegt ja jetzt auch aktuell im hohen 5-stelligen Bereich oder 6-stelligen Bereich.
Über 1 Million auf jeden Fall.
Ja, ja, also wenn du es alles mitnimmst, also bei Instagram sind es irgendwie zwischen 600 und 700.000, aber auf anderen Social Medias, wenn du die mitrechnest, dann ist es schon auf jeden Fall weit über 1 Million, vielleicht sogar schon über 2 Millionen. Und das ist natürlich auch super nischig. Also das ist irgendwie immer so die Krux dabei, finde ich. Gerade wenn du irgendwas mit Blaulicht machst, zum einen, das zieht extrem viel Aufmerksamkeit an. Ist eigentlich auch wieder sehr nischig, zum Beispiel auch der Content von Louis, in dem Sinne, dass er auch immer so Sketche macht und so Videos dreht, wo es darum geht, wie sich zum Beispiel Rettungskräfte fühlen, wenn sie jetzt bestimmte Einsätze haben. Eigentlich ist das ja was, womit sich nur Rettungskräfte oder Leute aus dieser Branche irgendwie identifizieren können mit. Aber offensichtlich nicht nur, weil andere finden es ja auch irgendwie witzig oder finden es interessant oder denken sich dann, ach, hier kriege ich mal so einen kleinen Einblick in eine Welt, die ich sonst zumindest so nah und so persönlich gar nicht mir angucken kann. Das wird ja bei dir wahrscheinlich ähnlich sein, ne?
Ja, wahrscheinlich, ne? Also ich glaube, bei mir ist auch irgendwie, also viele folgen mir aus dem Rheinland natürlich, ne, weil ich auch immer aktuelle Ereignisse in der Story poste.
Klar, halt, weil die so sich dann auch denken, oh, was geht gerade bei mir zu Hause hier ab, ne?
Ja, oder gucken sie bei mir halt mal nach,
weiter.
Ne?
Ja.
Also zum Beispiel, ne?
Klar.
Aber es kommt schon immer mal wieder vor, bin ich nach München gefahren, da hat die Bundeswehr die neuen SHR-Hubschrauber bekommen. Da ist so ein Airbus-Werk bei München. Und da bin ich tatsächlich zufällig nachts an dem LKW-Brand vorbeigekommen auf der A3. Also da kam Gegenspur, kamen ganz lange keine Autos. Und da habe ich nur gedacht, hier ist ja irgendwas komisch. Also irgendeine Baustelle wird es wahrscheinlich nicht sein. So, dann hat er auf jeden Fall ein LKW gebrannt. Ich habe angehalten natürlich, dann Fotos gemacht, habe dann allen Hallo gesagt. Und der Einsatz hat, der kannte mich sogar.
Ach,
also mitten in Bayern irgendwo.
Über Instagram, weil er dir auch gefolgt ist irgendwie.
Ja, auch gestern beim Zoll, da kannten mich ein paar. Also irgendwie so, ich habe schon oft den Eindruck, dass mich viele kennen und dass es auch oft ein Vorteil ist, muss man schon sagen. Weil so, wenn man mich sieht, dann und man mich direkt mit Feuerreport verknüpfen kann quasi, dann weiß man ja auch, dass ich hoffentlich vernünftige Arbeit mache.
Klar, natürlich ist das immer ein Vorteil, ne? Also wenn die ja auch das schon verbinden können mit irgendwas, was ja offensichtlich eine gute Qualität hat. Und muss man auch sagen, Größe gibt einem natürlich auch eine gewisse Seriosität. Also theoretisch könnte ja jeder da hinkommen, 10 verschiedene Fotografen, und die können auch alle perfekte Fotos machen und richtig seriös sein und total sympathisch und nett. Aber man kann es halt nicht überprüfen in diesen 2 Sekunden vor Ort. Und wenn man da jemanden hat, der offensichtlich schon gute Kontakte hat, der auch schon recht groß geworden ist, dann muss es ja irgendeinen Grund geben, warum er so groß geworden ist. Offensichtlich, weil er gute Arbeit macht, ne? In dem Sinne.
Und gerade mit, also ich glaube, wenn ich mit 5000 Followern irgendeine Feuerwehr oder Polizeibehörde anfragen würde, ob ich mit dem mal mitfahren darf für meinen Instagram-Kanal, da würden sie sich denken, ah nee, 5000 haben wir, also hat die Behörde ja selber nichts von, ja, außer Aufwand quasi.
Ja.
Aber gerade halt so ab einer gewissen Größe, also ich glaube, denk mal so ab 50.000 oder so, hat es bei mir angefangen, hat die Behörde ja auch was von. Ne? Also ist ja auch gute Öffentlichkeitsarbeit für die.
Ja, klar. Auch welche Behörden man dann da schon überzeugen konnte, ne? In dem Sinne, das spricht ja dann auch oft für sich. Also ich merke das bei mir beispielsweise ja auch. Man sieht jetzt an meinem Social Media nicht unbedingt, wie viele Klickzahlen ich habe, was den Podcast und die Podcast-Folgen angeht, weil ich einfach auch nicht so mega präsent bin auf Social Media. Bin einfach auch nicht besonders gut drin, muss ich sagen. Mir fehlt dann einfach oft irgendwie der Content, oder der Content, den ich machen möchte, der ist dann so aufwendig, dass ich davon einfach nicht so viel in so kurzer Zeit produzieren kann, zumindest nicht neben der, du wirst es ja kennen, auch aus dem Schichtdienst, nicht neben so einer 50-Stunden-Woche, die ich dann als Ausbilder noch am LFP irgendwas mache. Aber so grundsätzlich, wenn man dann schon zeigt, guck mal, mit denen und denen und denen habe ich schon zusammengearbeitet, oder bei mir beispielsweise, dass ich natürlich auch aus der Branche komme, dass ich selber Oberkommissar bin, das öffnet dann natürlich auch schon öfter mal Türen, weil die Leute sagen, ja gut, das weißt ja schon, dass da irgendwas hinterstecken muss, ne?
Das schreibe ich auch in jede Mail mit rein. Ich habe schon folgende Behörden begleitet.
Ja, wirklich?
Ja, wirklich. Ja,
also ich mache das auch immer.
Ja, ja, sicher.
Also, wenn ich irgendjemanden anfrage, irgendeinen Gast oder sowas mal anfrage oder was, schreibe ich auch immer mit rein. Ich habe hier schon diese folgenden 10 Gäste gehabt und du würdest genauso gut da reinpassen.
Ja, man muss halt sagen, es ist ja immer noch bei vielen Behörden so, dass, ich will es nicht sagen, ältere Leute in den Pressestellen sitzen, aber schon erfahrenere Einsatzkräftehalter sitzen oder Beamte. Ja. Und ich gehe jetzt ja nicht, wenn ich eine E-Mail schreibe, gehe ich ja nicht davon aus, dass sie mich kennen. Also das wäre völliger Quatsch und auch nicht machbar. Deswegen, also bevor sie quasi aufhören zu lesen, schreibe ich es relativ weit oben, quasi, wo ich schon überall mitgefahren bin und was ich mache und wie viel Reichweite ich auch habe und so, damit dann noch das Interesse da überhaupt besteht, weiterzulesen.
Ja, dass man zumindest die Anfragen, Aufmerksamkeit bekommt direkt.
Ja, genau, ich glaube, weil schon, die werden schon sicherlich viele Anfragen bekommen. Also gerade so, was ich mal mitbekomme bei Flughafenfeuerwehren und so, die ganzen Blaulichtspotter und so, die da mal fotografieren wollen, ne, also.
Klar, sind ja auch geile Bilder, ne, also ich kenne es jetzt zum Beispiel von Freunden oder einer Freundin auch von mir, die dann für ein großes Nachrichtenmagazin schreibt oder auch Bildaufnahmen macht und sowas, und das ist auch schon Arbeit, überhaupt diese Kontakte herzustellen, überhaupt Kontakte in der Branche zu bekommen, die man auch immer wieder bemühen kann, über die man vielleicht wieder an andere Kontakte auch drankommt, ne, Networking einfach zu betreiben. Insgesamt, das ist schon was man unterschätzt, wenn man sich jetzt zum Beispiel nur denkt, geil, ich habe eine Kamera, ich kann die auch halbwegs bedienen und ich fahre jetzt irgendwo hin und mache coole Fotos. Heutzutage reicht das einfach nicht mehr, ja, wenn man sich in dieser Branche groß machen möchte oder sich bewegen möchte, ne?
Also es ist auch schon viel entstanden halt durch Kontakte, ne?
Mhm.
Also irgendwie, dass man der den kannte und dann XY gefragt hat, mal Jan, mach coole Fotos, kann der mal bei euch mitfahren, irgendwie sowas. So, und dann bin ich halt damit gefahren. Also gerade so Luftrettung und sowas war immer schwierig. Habe ich auch jetzt schon geschafft. Also.
Hast du ja gesagt, ja, ne? Bergrettung und so.
Ja, das war im Rahmen der Bergrettung halt. Die müssen 2-mal im Jahr müssen die Windtraining machen und dann bin ich da.
Wurde sich dann auch abseilen, runter irgendwo hin oder so?
Ja.
Haben sie dich auch abgeseilt?
Ja.
Ja, wirklich?
Kamera, ja, wirklich. Ja.
Ah, krass.
Ja.
Aber das ist schon ein komisches Gefühl, oder?
Das ist schon komisch, ja. Vor allem irgendwie, und dann noch dabei Fotos zu machen. Also erstmal bin ich überwältigt, allein schon von diesem Moment an diesem Seil zu hängen.
Ja.
Und dann noch daran denken, Fotos zu machen, das ist halt auch immer schwierig, ne? Und dann irgendwie die Kamera so hinzubekommen, dass man halt da auch mal Fotos machen kann.
Und dass die Kamera auch nicht runterfällt.
Ja, da habe ich mittlerweile abgeschlossen, irgendwie mit dem Gedanken, irgendwie, weil man nichts riskiert, wird auch nichts. Aber ja.
Witzig. Was sind denn so die krassesten Sachen? Also, ich habe noch letztens mit Luis drüber gesprochen, dass man ja jetzt eigentlich ungern jemanden fragt, ey, was war dein krassester Einsatz? Aber hier geht es ja jetzt so ein bisschen um was anderes, weil du es ja auch begleitet hast, weil du es gerne begleiten wolltest. Was sind denn so die krassesten Erlebnisse oder auch vielleicht die schönsten Erlebnisse, aber vielleicht auch so die Erlebnisse, über die du gerne mal so erzählen möchtest, die vielleicht auch mal im negativen Sinne ein bisschen krass sind, die du so miterleben durftest in den letzten Jahren? Fangen wir mal erstmal an mit den vielleicht schönen Erlebnissen, die du hattest.
Oh, da gibt's viel. Also irgendwie entsteht ja durch vieles. Also sagen wir mal, ich bin ja bei den meisten Dingen ist ja nichts Schönes dabei, wo ich bin. Aber gerade bei so Sachen entstehen ja auch oft schöne Dinge. Zum Beispiel jetzt in Griechenland bei den Waldbränden haben natürlich super viele Leute ihre Häuser verloren. Aber da habe ich auch super viele Kontakte jetzt geknüpft und das hat mich auch wirklich überrascht. Irgendwie da war ich mit einem Kollegen aus Dresden, der ist auch Blaulicht-Reporter. Schönen Gruß an Rico.
Von mir auch.
Ja. Und da sind wir dann natürlich mit dem Mietwagen dann, das war bei Athen.
Mhm.
Und das war 2023, wo die Riesenwaldbrände da waren. Das waren auch die größten jemals in Europa. Ja. Und dann.
Und es gab schon oft viele Waldbrände in Griechenland, muss man auch sagen. Ne?
Die sind
nicht nur
in
Griechenland, aber
also,
genau. Man kennt das da unten.
Aber selbst die waren halt überrascht, wirklich von der Größe. Und man kann das ja mit ein paar Indexen und so, kann man das ja errechnen, wie da die Waldbrandgefahr ist und so. Und dann haben Rico und ich uns dann irgendwann freigenommen quasi. Oder ich hatte sogar frei. Und Rico und ich haben dann zusammen gesagt, wenn was Großes kommt, fliegen wir hin. So, und dann am Tag davor, quasi vor Abreise, haben wir dann festgestellt, dass sowas sich entwickeln könnte. Und dann haben wir gesagt, so, morgen fliegen wir. Hat jeder einen Flug gebucht. Rico hat keinen Flug in Berlin bekommen oder Dresden, wo er da losgeflogen ist. Und dann muss er noch nach Tschechien rüberfahren und so. Also war wirklich super spontan.
Ja.
Und dann haben wir uns einen Mietwagen abgeholt für 3 Tage. Und wir sind dann 3 Tage da halt durch die Waldbrände gefahren mit dem Mietwagen.
Aber auch komplett eigenständig dann, ohne dass man da jetzt Behördenverbindung hat.
Ja, komplett eigenständig hingefahren und da Fotos gemacht, auch ohne Auftrag, quasi einfach nur für die Berichterstattung über Social Media und so. Aber dann sind da auch so Momente entstanden, ich kann mich an eine Situation erinnern, dann sind da so zwei, also Feuerwehr in Griechenland ist völlig anders organisiert als in Deutschland.
Stimmt.
Also das ist, also freiwillige Feuerwehr gibt's da, aber das ist halt auch alles aus Spenden finanziert. Die kaufen sich die Fahrzeuge halt aus Deutschland ab oder aus anderen europäischen Ländern und peppeln die dann da auf und dann fahren sie damit ins Feuer halt. Naja, auf jeden Fall kamen dann so 2 Feuerwehrleute auf einem privaten Roller angefahren, auf so einem Motorroller. Einer vorne, einer hinten. Haben neben uns angehalten, also wir hatten da Fotos gemacht, haben neben uns angehalten, haben dann auf gebrochen Englisch gefragt, wo wir hinfahren. Und dann meinten wir ja, wir fahren halt Richtung Feuer. Und die so, ja, wir wollen da auch hin, können das mitnehmen. So, dann hatten wir diese 2 griechischen Feuerwehrmänner hinten im Auto sitzen. Und dann stand da irgendwann so ein Löschfahrzeug von den Griechen und da meinte er, ja, hier passt, hier könnt ihr uns rauslassen. Und die kannten die auch nicht, da haben wir die rausgelassen.
Ja krass, die haben dann einfach quasi, wir fahren auch einfach Richtung Feuer, damit wir irgendwie helfen können, wo wir helfen.
Ja, und dann haben die ihren Roller da stehen lassen und wir haben die ja mitgenommen und haben die dann abgesetzt. Und das war am 2. Tag, meine ich. Und am 3. Tag, also wir sind natürlich aufgefallen, ne? 2 Deutsche, die da halt rumrennen, ne? Da fällt halt auf, auch wenn da nicht so viele Landeskräfte waren. So, und am 3. Tag waren wir dann in einer Ecke, wo wir vorher noch nicht waren, die 2 Tage. Und da hat sich aber schon rumgesprochen in dieser ganzen Region, dass 2 deutsche Fotografen hier rumrennen und Fotos machen. Und da kam so ein Grieche auch und da meinte der, hör mal, ihr seid doch die 2 Deutschen, die hier Fotos machen, oder? Und wir so, ja, sind wir. Also es ist schon crazy, ne, was man dann so, oder dann war da, nachts sind wir dann aufgestanden, wir hatten Glück mit unserem Hotel, wir hatten direktes Blick aufs Feuer quasi, also in 100 Meter Entfernung, aber wir konnten das Feuer halt sehen.
Mhm.
Und da haben wir uns halt, wenn wir nochmal geschlafen haben, haben wir uns nach 2 Stunden Wecker gestellt, um zu gucken, wie weit das Feuer halt ist. Und da haben wir nachts zum Beispiel festgestellt, dass, das Feuer relativ nah ins Tal läuft und sind dann auch.
Also wieder Richtung Gebäude und so.
Ja, genau. Also es kam also vom auch Wald. Mit einem
krassen Risiko verbunden dann, ne?
Ja, genau. Und da haben wir gedacht, ja gut, dann fahren wir jetzt mal wieder hin. So, und dann ging es die ganze Zeit halt rum, weil wir kannten uns halt auch nicht aus. Tagsüber ist ja was anderes als nachts. Und da haben wir gedacht, ja gut, dann fragen wir jetzt mal die Feuerwehrleute, ob die uns halt mitnehmen, da ganz offiziell mit dem Löschwagen und so. So, und dann haben wir da irgendwie mit Englisch versucht, uns zu verständigen. Und da meinte der Feuerwehrmann plötzlich auf Deutsch, der Grieche.
Mhm.
Hör mal, kann es sein, dass du Deutscher bist? Ich dann so, ja. Und dann haben wir Deutsch geredet.
Ja.
Also es war halt ein deutscher Grieche, der aber in Griechenland schon wieder gelebt hat.
Gibt es tatsächlich auch relativ viel. Ne? Ja. Also ich bin ja auch Halbgrieche tatsächlich. Ach, deswegen kenne ich das zumindest so ein bisschen auch die Zustände, wie die da in Griechenland sind. Und auch, dass da halt, was Waldbrände angeht, extrem ist. Damals auch mal viele Waldbrände mitgemacht. Was heißt viele Waldbrände? Also ein krasser Sommer. Wann war das? Ich glaube 2006 oder sowas muss das gewesen sein. Das war eine der ersten richtig krass großen Waldbrandkatastrophen, sage ich mal, damals und danach in den Jahren, als man da hergefahren ist durch ganz Griechenland, ja, hat man auch überall einfach so nur noch Asche und verbrannte Bäume und sowas gesehen. Und da sieht man auch erstmal, wie schnell sich halt so ein Brand ausbreiten kann und wo dann irgendwie alle aus den Dörfern auch zusammengekommen sind und wie du es gerade gesagt hast, mit so einem kleinen Schlauch oder sowas, die haben da ihre Eimer voll gemacht irgendwie im Waschbecken, sind dann nach draußen gelaufen, haben das da wieder rein, hat natürlich gar nichts gebracht,
natürlich nicht.
Die haben trotzdem alle versucht zu machen, was ging, weil die auch ihre Häuser und ihr Hab und Gut schützen wollten. Das wäre gar nicht so vorstellbar hier in Deutschland.
Nee, das wäre hier auch. Ganz also von der Gesellschaft halt schon nicht.
Ja.
Aber da ist es, ich würde sagen, normal. Also wenn es da brennt, dann halten halt auch alle zusammen. Und
dann hast du da mit dem Deutschen,
genau,
Deutsch-Griechen gequatscht.
Genau, da waren wir mit Deutsch-Griechen und da meinte der, ach so, Ja, nee, also besser als alleine fahren, steigt ein, da sind wir halt mit den Feuerwehrleuten da hochgefahren. Mhm. Und dann natürlich war der überall Funkenflug zum Beispiel.
Ja.
Und wir hatten ja die Mietkarre, ne? Und wir haben natürlich auch gestunken wie,
ja, das also sowieso.
Wie so Räucheröfen halt.
Ey, wenn man in der Nähe von Feuer ganz irgendwo schlimm. Ist, ne? Also auch hier ist es ja genauso, ja. Je nachdem, was da auch verbrennt, da kann man sich eigentlich direkt duschen und alles. Ja,
zweimal
die
duschen
Wäsche
sogar.
Ja, 100%.
Und da hatten wir die ganze Zeit, also wir hatten so Waldbrandklamotten an, ne? Weil das ja auch gefährlich ist. Auf jeden Fall haben wir gestunken und die Karre. Also ich habe wirklich gedacht, ich kriege diese Kaution niemals wieder. Und wahrscheinlich komme ich noch in den Knast, wegen weiß ich nicht was. Naja, auf jeden Fall haben wir dann noch so zwei Duftbäume gekauft an der Tankstelle, haben unsere Klamotten in so Mülltüten verpackt und haben gehofft, dass es halt irgendwie nicht auffällt. Aber natürlich war durch den Funkenflug, weil wir ja auch echt, ich kann ja später mal Fotos zeigen und
ja,
Videos,
gerne.
War die ganze Karre schon so mit so Funken halt eingebrannt, ne?
Der ja,
Lack
ja.
und so. Das ja. hat man halt schon gesehen. Und ich habe ganz zu Rico gesagt, Rico, wir kriegen unsere Kaution niemals wieder. Also es funktioniert nicht.
Mhm.
Die Karre war am Stinken, wie weiß ich nicht was. Die Karre am Arsch halt auch. Naja, auf jeden Fall haben wir dann die Karre abgegeben an dem Tag, wo wir wegfliegen wollten. Und dann war die Vermieterin aber super cool und hat uns schon irgendwie so gefragt, warum wart ihr nur 2,5 Tage hier oder 3 Tage? So haben wir das halt erklärt, dass wir Fotografen aus Deutschland sind und wir die Waldbrände hier begleitet haben. Und da hat die angefangen zu heulen und hat uns einen Namen genommen. Und hat gesagt, danke, danke, danke. Und krass. Dass wir quasi den Griechen hier, weil es berichtet ja sonst keiner drüber, dass wir den Griechen halt eine Reichweite geben und auch eine Stimme. Und da hat die angefangen zu weinen, hat uns einen Arm genommen. Da habe ich mir nämlich nochmal entschuldigt, wie die Karre aussieht.
Wow.
Die ist scheißegal. Machen wir alles. Und dann haben wir unsere Kaution wiederbekommen.
Ja.
Und ja. Und der Rico hatte dann krass. Noch in der Sicherheitskontrolle am Flughafen. Also wir sind dann zusammen durch die Sicherheitskontrolle. Der Rico wieder nach Dresden geflogen und ich nach Düsseldorf.
Mhm.
Und der Rico hatte seine Feuerwerke hinten am Rucksack.
Und der ist auch bei der Freiwilligen.
Ja, auch, ja. Aber der ist auch Blaulichtreporter.
Mhm.
Und dann der Sicherheitsmann da hat den Rico auch in den Arm genommen, hat Danke gesagt. Also.
Krass. Da sieht man mal, was das so auch auslösen kann, ne? Mhm. Also auch auf persönlicher Ebene irgendwie.
Ja.
Und was das auch für eine Wichtigkeit haben kann, dass es eben nicht nur so ist. Also, das könnte man ja auch immer mal unterstellen. Ja, man macht das einfach nur, weil man einfach Reichweite generieren möchte, zum Beispiel. Oder weil man einfach irgendwie auf diese Bilder geiert. Die dann vielleicht auch total faszinierend sind. Aber man begibt sich da ja auch schon in eine gewisse Gefahr oder es ist mit einem gewissen Risiko verbunden. So Katastrophentourismus könnte man es jetzt auch nennen irgendwie, ne? Aber was das doch auch bedeuten kann für einige Leute und wie wichtig das vielleicht auch ist, also generell Journalismus und Presse, ne, in solchen Fällen, einfach auch eine gewisse Reichweite zu geben für Menschen oder auch für gewisse Situationen, die auch Reichweite verdienen und was das auch bedeuten kann vielleicht für Hilfen, die dann von irgendwo kommen. Weil auch da muss man jetzt mal festhalten, wenn niemand über sowas berichtet, und das ist ja auf eigentlich fast alles zu beziehen so, dann wird auch niemand davon mitbekommen. Also außer die Leute, die natürlich selber da sind. Und dann werden auch die wenigsten irgendwie darauf kommen, oh, da könnte man ja mal spenden oder da könnte man ja vielleicht auch mal Hilfsgüter hinschicken oder auch vielleicht von offizieller Seite, so wie es ja da auch passiert ist, dass man zum Beispiel auch mal Feuerwehrkräfte mit zum Beispiel Löschflugzeugen, wenn die in Griechenland dann halt keine haben, da müssen sie ja von irgendwo anders Löschflugzeuge da hinschicken, weil man auch sagen, mit einfachen Schläuchen, wie du gerade gesagt hast, vom Boden aus, sind Waldbrände, gerade wenn die so großflächig sind, schwer zu bekämpfen. Ne? Das macht man dann mit Helikoptern oder mit Flugzeugen oder sowas. Und ich kann mich auch daran erinnern, also auch von einigen Verwandten sowas erzählt bekommen zu haben, wie dann die Ausmaße da unten waren, auch in den letzten Jahren. Du sagtest gerade 2023, war ja ein so ein krasses Jahr. Oder eines der krassesten eigentlich.
Ja, das krasseste, ne? Sogar.
Also, was die Waldbrände auf jeden Fall anging. Und das kann man alleine als so ein Land, muss man einfach so sagen, weil also Griechenland ist natürlich ein tolles Urlaubsland, ist auch relativ nah dran und ne, es ist südländisch, aber in vielen Bereichen ist es da wie ein dritte Weltland und man sieht es ja jetzt schon alleine von der Struktur her, also zum Beispiel Italien und Griechenland sind gar nicht zu vergleichen. Italien hat, was so die öffentlichen Behörden auch angeht und so Strukturen, ein ganz anderes Level als beispielsweise Griechenland und das hast du ja dann wahrscheinlich auch selber miterlebt,
ja, das merkt man.
Mit Rico.
Also Rico war schon mal vorher da, der war auch schon in Kroatien und so, aber das war schon komisch.
Mhm.
Also auch mit welcher Technik die da gearbeitet haben. Da waren wir zum Beispiel auch einmal dann mit Löschen quasi, weil wir haben dann so einen Löschwagen da gefunden, da wo das Feuer zugelaufen ist.
Ja.
Da, die stehen ja wirklich dann einfach, die haben ja nicht so wie in Deutschland eine Einsatzleitung, die halt auch alles organisiert. Also
ja.
Da brennt
es komplett
halt.
Genau, unorganisiert, unstrukturiert.
Ja. Also habe ich zumindest den Eindruck. Also
ja,
ich weiß
ja,
nicht,
doch,
ob,
das ist
also,
jetzt nicht so weit weg von der Realität.
Ja, genau, aber dann stand da halt irgendeiner im Busch. So, und dann haben wir da Fotos gemacht und dann haben die uns kurz gefragt, ob wir helfen können. So, und dann standen wir da plötzlich mit am Rohr quasi, mitten bei 40 Grad in irgendwelchen Bergländern, also im Bergischen da, und haben da die Schläuche mitgezogen. Da hatten wir einen Schlauchplatzer. Da gab es auch keinen Funkkontakt zur Pumpe. Da stand so oder so keiner. aber da musste einer quasi, also wir, Rico und ich standen da vorne, dann sind zwei oder einer, ich weiß schon gar nicht mehr, ist dann zur Pumpe gelaufen, hat das Ding dann dazu gemacht. Also das war wirklich, also dass da immer alles gut geht, das ist echt beeindruckend. Also,
ja, geht's auch nicht immer.
Ja, ja, aber also, aber,
dass sie es unter den Umständen trotzdem noch, ja, noch irgendwie hinbekommen.
Ja, und auch ausbekommen, ne?
Also, mhm. Ja, bisher hat es zumindest noch immer funktioniert, ne? Also, ja, ja. Aber krass, das sind ja schon dann wirklich auch heftige Erfahrungen, die man so mitnimmt, ne, für sich. Also jetzt ja, nicht nur im negativen Sinne, sondern genau, wie gerade auch die Frage war, im positiven Sinne.
Aber wenn jetzt mal zum Beispiel polizeimäßig, zum Beispiel G20 2017.
Oh ja,
da warst du auch
rum.
Mhm. Also das war so mein, also das war 2017, 2018 habe ich so richtig professionell angefangen.
Ja.
2017 war ich aber auch da und war da auch mitten in den Demos mit drin. Und das ist auch, ja, also da habe ich mich jetzt noch nicht so auf Einsatzkräfte konzentriert. Aber das war ja auch völlig...
Ja, das war krank. Das war Krieg, ne?
Ja, wirklich. Also da wusste ich auch gar nicht, wo ich hingehen soll. Weil es ist egal, wo du hingehst. Entweder kriegst du irgendwelche Steine auf den Kopf.
Ja.
Oder du gehst um die falsche Ecke, dann kommen da irgendwelche Demonstranten und hauen dich kaputt, weil du Kamera in der Hand hast. Also da gibt's ja... Also es war ja...
Aber gerade da ist es halt super wichtig, muss man auch sagen. Es sind ja so viele Bilder durch die Medien gegangen, vom G20-Gipfel auch. Und ich war selber nicht da zu dem Zeitpunkt.
Kannst du froh sein.
Ja, und muss auch sagen... Ich bin wirklich froh. Also ich habe natürlich super viele Freunde, habe ich auch, glaube ich, schon mal irgendwann erzählt, mal in einer Folge oder sowas. Aber ich habe super viele Freunde, die da waren. Alleine alle, die irgendwie im Bereich Hundertschaft, BFE, die ja zumindest da gerade im Aufbau war, ne, in NRW, aber auch in anderen Bundesländern sind ja extrem viele Hundertschaftskräfte dann alle dahin geschickt worden. Ist ja auch normal bei solchen Gipfeln, nicht nur jetzt beim G20-Gipfel. Aber wie sehr das da eskaliert ist und ausgeartet ist auch und was da teilweise die Kolleginnen und Kollegen erzählt haben oder auch, ich habe ja zwischendurch mit denen geschrieben, auch mal telefoniert mit dem einen oder anderen und die dann da 15 Stunden im Einsatz waren, dann 2-3 Stunden ohne Bett irgendwo angelehnt in einer Turnhalle gepennt haben und dann war schon wieder der nächste Einsatz, wo sie reingehen mussten. Das war einfach, das war krank.
Also, und das muss da man, also das war ja auch eine Lage da. Also ich würde schon sagen, bei jeder Demonstration, wo ich jemals war, auch egal wie die gewalttätig die war, da gab es ja immer irgendwie eine Grenze für beide Seiten. Also da, also keiner hätte da, also zum Beispiel demonstrationsmäßig hätte da keiner Messer dabei gehabt, noch Baseballschläger und wäre dann auf die Polizei gegangen, aber bei G20, da war ja alles dabei. Also da haben die Leute Molotow-Cocktails von den Dächern geworfen, das war sogar das SEK, was ja schon mal originär gar nicht für diese Demonstration halt bereitstellungsmäßig alarmiert war, die waren ja nur für den Schutz von den Politikern halt zuständig, dass die dann quasi dahin kommen mussten, um das zu regeln, das ist ja, also ich kann mich an keine...
Ja, darüber kommt nichts mehr,
ja,
ne?
Ja, ich kann mich auch an keine Demonstration erinnern. Auch egal, wie weit ich zurückdenke oder dokumäßig, kann ich mich an keine erinnern, die mal so dermaßen aus dem Ruder gelaufen ist.
Ja, also das war, was du gerade auch sagtest mit den Steinen, ne? Die standen da oben auf irgendwelchen 8-stöckigen Häusern und haben da Gullideckel runtergeschmissen und irgendwelche Pflastersteine oder sowas, wobei Pflastersteine ja noch in Anführungsstrichen gingen, weil das sind kleine Steine meistens gewesen, aber die haben da wirklich Betonplatten und sowas runtergeschmissen von den Häusern. Und da ist auch egal, ob du so einen Hundertschaftseinsatzhelm aufhast oder nicht. Dann danach ist vorbei, wenn du so ein Ding da auf den Kopf oder auf den Helm bekommst. Ja, das ist krass, wenn man dann da auch so mittendrin ist. Da muss man natürlich auch das Risiko so ein bisschen für sich selber einschätzen und natürlich auch so ein bisschen wollen. Ne? Also es ist wahrscheinlich immer so diese Relation, die man für sich finden muss, weil je mehr Risiko, desto mehr Bilder kann man natürlich auch schießen, auch geilere, desto größere Gefahr ist natürlich auch vielleicht da. Kommt man dann da irgendwann mal so rein, dass man sich irgendwie denkt, so am Anfang, ah, jetzt bin ich noch ein bisschen vorsichtiger, aber je öfter man so die Erfahrung gemacht hat, ach, was soll jetzt kommen, rein da, oder?
Ja, schon. Ja, also ich würde schon sagen, ich bin schon eher einer, der reingeht, aber dann auch schnell wieder zurückrennt, wenn ich mir denke, oh, das war vielleicht doch ein bisschen zu früh, sag ich mal. Aber, also gerade bei Demonstrationen so kann man ja schon, also ist ja nicht von jetzt auf gleich eskaliert das da, das kriegt man ja schon meistens irgendwie mit, wenn die Polizei da irgendwelche Maßnahmen schon irgendwie so abspricht oder so, dann denke ich mir halt auch, ich muss jetzt nicht zwischen dem und Tanten und der Polizei stehen, ja, ne, weil er mich halt mit dran.
Klar.
Obwohl man muss ja sagen, die Polizei guckt ja schon irgendwie darauf, dass die jetzt nicht die Leute wegschubsen mit Kamera. Also, aber wenn ich halt dumm stehe, halt, dann bin ich halt auch selber schuld, wenn ich auf die Nase bekomme.
Manchmal geht es ja auch nicht anders, wenn man da genau drin ist. Man versucht das natürlich, aber wenn da eine Tumultsituation drin ist, ich will weder die Presse jetzt diffamieren oder in Schutz nehmen, noch die Einsatzkräfte. Da gibt es sicherlich auch immer welche, die da unangemessen handeln auf beiden Seiten und auch auf Seiten der Demonstranten. Aber wenn man sich da in diese Situation begibt, dann kann man da auch leider nicht das hundertprozentig vermeiden. Ne?
Aber ich bin auch einer, ich mache den Leuten da keinen Vorwurf. Also wenn ich da meine drüber bekomme, dann ist es auch schon vorgekommen, ja? Aber dann ist es halt so. Also,
auch so in so Demo-Situationen dann, oder?
Ich habe mich ganz, ganz am Anfang meiner allerersten SEK-Einsätze, die ich jemals mitgemacht habe als Fotograf, da wusste ich auch nur, wo die sich treffen. Da stand aber keiner mehr. So, und dann bin ich halt mit Kamera hinterm Rücken so versteckt halt durch die Straßen gewandert und habe gesagt, irgendwo werden sie schon sein. So, und dann stand ich aber genau vor dem Zielobjekt, wo das SEK rauskam. Also Zugriff ist gelaufen. Oh. Und dann stand ich halt genau davor, also auch so auf der Straßenseite.
Ja.
Also ich stand wirklich 1,5 Meter von dem SEK-Beamten halt entfernt, habe sofort Kamera drauf gehalten. So, und dann ist ihm halt kurz die Hutschnur geplatzt. Dann hat er mich kurz weggeschubst.
Fand er nicht so geil.
Ja, genau, kann ich auch nachvollziehen. Und ja, da mache ich ihm auch gar keinen Vorwurf. Aber das sind so Sachen, wo man draus lernt, ne?
Ja, aber ich wollte gerade sagen, das passiert einem danach wahrscheinlich dann ja, auch nicht genau. mehr so häufig, ja. ne?
Und jetzt würde ich sagen, ich habe also keinen guten Draht zum SEK, aber ich glaube, so wie ich die mittlerweile durch die Maske erkenne, werden die mich auch erkennen. Mhm. Und wir akzeptieren uns gegenseitig. Also
ja, muss man auch sagen, je spezialisierter, und da sind wir ja schon im Bereich der Spezialeinheiten, aber je spezialisierter die Kräfte werden, desto weniger werden das ja auch, ne? Also das ja. ist halt nur eine gewisse Anzahl. Und wenn man jetzt schon die SE-Kräfte kennt in dem Bereich, wo man normalerweise unterwegs ist, war ja auch so häufig jetzt nicht irgendwie, dass SEK aus Dortmund nach Köln fährt, um da irgendwelche Einsätze zu bereinigen, dann irgendwann kennt man ja seine Pappenheimer, wie man so ja. schon sagt. Ne?
Ja, und da kann ich auch schon nachvollziehen, dass sie halt auch nicht auf Fotos landen wollen. Ne?
Ja, klar.
Da gucke ich
das
aber
hat
schon
auch eine ganz andere Wichtigkeit.
Ja,
in dem
eben,
Fall, ne?
ja, genau. Aber also da kann ich schon nachvollziehen. Und ich gucke auch immer, dass ich die wichtigsten Sachen immer pixel. Also irgendwie, wenn die irgendwelche komischen Geräte dabei haben, die ich vorher noch nie gesehen habe, dann gucke ich, dass ich ein Bild nehme, wo das Gerät halt nicht drauf ist, weil ich mir schon denke, irgendwie. Also wenn ich das schon nicht gesehen habe, dann sollte das, glaube ich, auch kein anderer sehen, so nach dem Motto. Oder gerade wenn die reingehen, dann mache ich schon mal gar keine Fotos. Also wenn ja, ich dann aber
Taktik oder
ja,
sowas,
genau.
ne?
Also wenn die halt rauskommen, dann mache ich Fotos. Weil dann pixel ich auch die Gesichter meistens nochmal trotzdem.
Ja, stimmt, habe ich auch meistens gesehen. Also zumindest irgendwie die Augenpartien oder sowas sind ja bei dir fast immer gepixelt.
Ja. Und wenn die mal sagen, vielleicht das jetzt nicht veröffentlichen oder so, dann halte ich mich auch dran. Ne? Also muss ich ja nicht.
Ja, ja, genau.
Aber das ist ja.
Aber das hat halt auch wieder was damit zu tun, ne, dass man so ein bisschen Hand in Hand arbeitet und man zeigt denen, dass man kooperativ ist und dann sind die natürlich auch kooperativer und denken sich, okay, der hat es ja die letzten Male auch so gemacht, dass es uns zuträglich ist, dann werden wir den auch das nächste Mal vielleicht mal ein bisschen näher ranlassen, weil wir wissen, dass der vernünftig arbeitet. Ne?
Also jetzt zum Beispiel jetzt vor ein paar Tagen der SEK-Einsatz mit dem Survivor, das war für mich tatsächlich das erste Mal Survivor, also ich war damals bei der Vorstellung dabei in Essen, wo der Innenminister Reul das Ding auch vorgestellt hat.
Oder? Genau, gibt's ja jetzt auch noch nicht so lange, ne?
Ja, seit 2018 tatsächlich schon, also schon was länger. Aber der kommt ja auch nicht zum Einsatz, ne? Wir sind ja nicht in Amerika hier, wo man den häufig braucht. Na, auf jeden Fall war es mein erster Einsatz und da habe ich mich schon drüber gefreut, würde ich sagen. Also das war schon was Besonderes. Und dann bin ich ja die ganze Zeit dem SEK hinterhergefahren und dann war ja irgendwann Zugriff und dann bin ich halt auch ausgestiegen. Und hab dann auch ausnahmsweise mal Fotos gemacht, wie sie reingehen, weil wie sie mit dem Survivor halt das Ding da auframmen, ne, das ist jetzt auch nichts krass Geheimes gewesen, haben das Ding halt kaputt gefahren.
Ich wollte gerade sagen, das ist jetzt auch nicht so eine heftige, spezielle Taktik,
ja, eben,
sondern man
halt,
fährt da halt einfach rein mit einem gerammten, geschützten Fahrzeug. Ne?
Und sind halt reingegangen so. Und weil ich dann irgendwann halt mitbekommen habe, das MEK stand halt schon die ganze Zeit auf der Straße in Zivilwagen und sind dann halt ausgestiegen, wo halt Zugriff war und wären halt eingeschritten, wenn die halt die Tatverdächtigen halt geflohen wären, ne. So, aber die haben dann auch gesagt, man kann vielleicht einen Meter zurückgehen und dich hier auf der Straße aufhalten, dann ist okay, dann kannst du deine Fotos machen, aber die hätten natürlich auch sagen können, so, weg jetzt hier mit dir, du gehst da ganz hinten in die Absperrung, so, und, aber.
Ja, klar, man hat ja auch immer eine Range an Maßnahmen, die man so treffen kann und auch vielleicht treffen will. Würdest du denn schon sagen, weil so ein paar Begrifflichkeiten und sowas kennst du ja jetzt auch schon, würdest du schon sagen, dass du mittlerweile so einen guten Einblick hast in die Polizei und auch in die Polizeiarbeit?
Und die Antwort darauf, also ob Jan wirklich schon in seiner Karriere einen guten Einblick in die Polizeiarbeit bekommen konnte und wie viel er denn jetzt wirklich so von den polizeilichen Maßnahmen und Begrifflichkeiten und Abkürzungen mitbekommen hat, das klären wir dann wohl im zweiten Teil dieser Folge. Außerdem aber natürlich auch noch ganz viele andere Dinge, die wir dann zusammen besprochen haben. Insgesamt haben wir ja so knapp über 2 Stunden zusammengesessen. Das heißt, der zweite Teil wird also ungefähr nochmal so lang wie der erste Teil und vielen Dank an dieser Stelle schon mal an Jan, dass er sich bereit erklärt hat, hier als Gast mitzumischen und mal so einen kleinen Einblick zu geben in die Arbeit eines Blaulichtreporters oder beziehungsweise in die Arbeit des Feuerreporters natürlich. Denn genau da findet ihr auf Instagram auch Jans Seite. Wenn ihr so Bock habt auf geile Blaulichtfotos und die dann auch noch mitten aus der Action geschossen, dann checkt seine Seite Feuerreport ab, wenn ihr die nicht sowieso schon kennt. und lasst mal ein bisschen Liebe da. Und wenn ihr dann schon dabei seid, könnt ihr das Gleiche natürlich auch bei mir machen. Unter Tatwort Podcast findet ihr TikTok, YouTube, Instagram oder unter www.tatwort-podcast.de findet ihr immer die neuesten Sachen, die so abgehen zum Thema Podcast und zu mir. Ich freue mich natürlich auch immer über Unterstützung über all diese Kanäle und hinterlasst mir gerne Feedback oder vielleicht auch mal einen Vorschlag zu einem gewissen Thema oder wen ich noch hier so als Gast mit einladen könnte. Und ansonsten bleibt mir wieder einmal nur zu sagen, auf Wiederhören, bleibt sauber und bis zur nächsten Folge von Tatwort.